Okay, also vielleicht als kurzen Anfang, das habt ihr schon gemerkt in eurem Herzen, das weiß eigentlich innerlich tief ganz klar jeder, wir sind auf Gemeinschaft hin geschaffen, angelegt. Wir haben einen Platz in unserem Herzen, der frei ist, der leer ist, der wie ein Vakuum ist. Und wenn man es genau nimmt, könnte man sagen, es gibt zwei Plätze, die eigentlich wie ein Vakuum sind, wo irgendwas reingehört. Der eine Platz ist der für Gott, für diese innigste Gemeinschaft mit Gott. Und der zweite ist für die Gemeinschaft untereinander mit dem Menschen. Dieses Vakuum war im Paradies ausgefüllt. Da war ungetrübte Gemeinschaft und Kommunikation zwischen Gott und Mensch am Anfang und zwischen Mensch und Mensch. Die haben sich nicht verstecken brauchen voreinander, die haben sich nicht geschämt, die haben sich verstanden, die Kommunikation ging reibungslos, mit Vertrauen, ohne Misstrauen, ohne Missverständnisse. Ja, das war perfekt. Gott hat uns gemacht und Gott sah, dass es sehr gut war. Und er hat auch gemerkt, dass dem Menschen noch ein zweites Gegenüber fehlt und hat das auch geschaffen, geschenkt. Und ja, in diesem Miteinander war alles gut. Gott sagt am Ende und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und es war nicht nur gut, es war sehr gut. Nach seinem Ebenbild geschaffen, sehr gut. Und dann ist was passiert und wir sind durch diesen Sündenfall, durch dieses Misstrauen, durch dieses Hören auf die Schlange aus dieser ungetrübten Gemeinschaft und Kommunikation mit Gott und miteinander rausgefallen. Aber die tiefe Sehnsucht nach dieser Kommunikation und nach diesem Miteinander, nach dieser Liebe, die ist immer in unserem Herzen drin. Und wir werden unser Leben lang auf der Suche bleiben nach diesem verlorenen Urzustand. Und durch Jesus selber kriegen wir da auch schon einen guten Vorgeschmack und ein ganzes Stück von Erfüllung wieder. Aber diese allerletzte Erfüllung, die gibt es erst, wenn wir Jesus wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann ist das alles wieder heil. Und vorher bleibt immer ein Stückchen von diesem Sehnen, Suchen in uns. Und damit müssen wir uns hier in dieser gefallenen Welt bescheiden oder arrangieren. Gleichzeitig kann aber diese Suche oder dieses Wissen darum uns ganz stark zu Gott hinführen. Weil letztlich kann nur er unsere Sehnsucht ausfüllen. Und ich sage diese Einleitung vorweg, weil das ist absolut grundlegend, das für Gemeinschaftsleben zu wissen. Und je nachdem, wo wir herkommen, haben wir, sage ich mal, viel auch von menschlicher Liebe und vielleicht Geborgenheit und Vertrauen und Gutem erfahren oder eben auch nicht. Und wenn dieser, ich nenne es mal Love Tank, Liebestank, ziemlich leer ist, und ich gehe mit so einem leeren Liebestank umher und suche Gemeinschaft, dann kann man sich vorstellen, was passiert. Ich will den irgendwie gefüllt bekommen. Und ich bin immer auf der Suche, meinen leeren Liebestank gefüllt zu bekommen. Also alle können sich freuen, die schon viel Liebe bekommen haben. Auch in ihrer Familie, in ihrer Kindheit, die haben da ein gutes Fundament. Die anderen haben nicht so gute Startchancen. Aber die gute Nachricht ist, logischerweise, dass Gott diesen leeren Liebestank füllen kann und füllen will. Und jetzt komme ich zu einem ganz steilen Bibelwort, sage ich mal. Also, wisst ihr, wer der Apostel der Liebe ist, wer so genannt wird? Johannes. Johannes, das Johannesevangelium, wenn man sich das anguckt, das ist ja anders von den drei anderen, ne? Ziemlich anders. Und da geht es eigentlich immer und immer und immer um ein Thema. Bei Gott geht es eigentlich immer um das Thema und bei uns Menschen auch. Aber bei ihm ist es so ausgesprochen, angesprochen und das Wort taucht auch immer wieder auf. Bitte, welches? Ah, Liebe, logisch. Gut. Also wenn er das Johannesevangelium liest, dann findet er ganz viel auch in den Abschiedsreden darüber. Aber ich nehme jetzt den Johannesbrief vor. Erster Johannesbrief, wenn jemand eine Bibel hat oder aufschlagen möchte. Kapitel 4, ab Vers 7. Und die Überschrift heißt einander lieben. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Nochmal, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Kennt ihr den Satz, gell? Es ist total familiär irgendwie, ne? Total vertraut. Da steckt aber was ganz Wichtiges drin. Durch das Opfer Jesu, durch seine Hingabe, durch seinen Tod hat er uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. Also ein wichtiger Punkt in Gemeinschaft und der was mit Liebe zu tun hat, hat auch was mit Hingabe und mit Opfern zu tun. Es gibt keine echte, tiefe Gemeinschaft, wo jemand nur für sich was bekommen will und nicht bereit ist, auch was einzusetzen, was zu geben, was zu opfern. Gott ist da, Jesus ist da, das Vorbild natürlich. Und das ist die wahre Liebe. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo unser Liebestank gefüllt werden kann. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Also nicht wir haben Gott geliebt, nee, wir sind weggegangen, wir haben eigentlich diese Gemeinschaft zerbrochen, sondern Gott hat uns geliebt, er hat uns zuerst geliebt und bei ihm können wir uns das wirklich auch abholen an Liebe, was wir brauchen, an Wertschätzung, an Wissen darum, ich bin gut, wunderbar gemacht. Wir hatten ja neulich den UPC und in der Vorbereitung habe ich nur gedacht, ja, das wer von uns kann sich wirklich so annehmen, wie er gemacht ist? Jeder hat doch irgendwas an sich rumzunörgeln. Ich würde sagen, ich gucke jemanden an und denke, oh, richtig schön, ja? Von innen und außen richtig schön. Und derjenige sagt, oh, ich hätte so gerne glatte Haare. Und dann wird da rumgezerrt. Und der Nächste mit den glatten Haaren sagt, oh, ich wünsche mir solche Locken. Und der eine will sie schwarz, der andere will sie hell. Und keiner ist wirklich so zufrieden, wie Gott ihn geschaffen hat. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen nicht alle gleich aussehen und es ist wunderbar, dass wir alle sehr verschieden sind. Und Gott hat uns angeschaut und hat gesagt, genau richtig. Richtiges Modell, einzigartig und nach meinem Herzen, nach meinem Willen geschaffen. Wohlbedacht. Also vielleicht ein erster Schritt zu sagen, ja, zu mir selber. Setzt sehr viel frei. Ist aber was, was man auch nicht in der Tasche hat, kann ich selber sagen. Also es geht dann auch immer wieder in Windungen. Also Gott hat uns zuerst geliebt, er hat uns wunderbar gemacht. Das ist eine ganz wichtige Nachricht und eine gute Nachricht. Und er befreit uns von Schuld. Das wisst ihr. Ist aber auch wichtig, gerade im Gemeinschaftsleben, Gemeinschaftsleben ohne Bereitschaft zur Versöhnung im Miteinander funktioniert überhaupt gar nicht. Also wir, ne, Schwester Liliane, wir werden so oft und so viel schuldig aneinander. Und wenn wir die Sachen aufstauen und auftürmen lassen würden, was manchmal leider auch passiert, aber dann kommt es irgendwann zu einem großen Krach oder Zusammenbruch. Oder man geht sich aus dem Weg, kann man natürlich auch. Aber es ist nicht der Weg der Gemeinschaft und nicht der Weg der Liebe. Also Versöhnung. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Also Johannes kann diese Gottesliebe und die Liebe zum Nächsten, zum Menschen nicht auseinanderhalten. Das konnte Jesus auch nicht, ne? Er hat ja gesagt, es ist die Gebote. Und da ist übrigens auch diese Dreierbeziehung drin. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also da haben wir das jetzt wieder, ne? Mich selber annehmen kann ich aber nur erstmal, wenn ich Gott angenommen habe und weiß, Gott hat mich angenommen. Also erst die Liebe von Gott annehmen, dann kann ich mich selber lieben und annehmen. Und wenn ich das irgendwie hab, ja, dann ist es auch viel leichter, den Nächsten zu lieben. Denn sonst muss ich mir ständig Bestätigung und alles Mögliche vom anderen holen, weil ich es selber nicht habe. Ich bin dann nur darauf aus, wie komme ich an, wie werde ich gesehen, wie wirke ich und so weiter. Was muss ich tun, damit ich ankomme, damit ich angenommen werde? Wie viel Leistung muss ich bringen, damit ich richtig bin und so weiter? Ihr könnt diese Liste, ich schätze, kennt ihr das? Oder eher nicht? Doch, gell? Also ich kenne das jedenfalls. Aber Liebe von Gott annehmen, wissen, ich bin gut gemacht, ich bin gewollt, ich bin geliebt, bin auch noch veränderbar, das macht er ja dann auch, ne? Nennt sich Heiligung, dass ich dann auch noch was weiterentwickeln darf. Aber grundsätzlich hat Gott sein Ja zu mir gesagt und wenn ich es zu mir selber sage, dann habe ich schon ganz viel und dann kann ich auch mein Ja zu anderen sprechen. Dann bin ich nicht in Konkurrenz, muss ich die nicht beneiden und da fällt ganz viel ab und ich kann frei sein und freisetzen. Also, wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Oh, ist ein wunderbares Wort. Ich weiß nicht, ob wir das ganz hier erleben. Ich denke, naja, aber ansatzweise. Und dann kommt noch ein ganz, ganz steiler Satz. Jetzt muss ich den mal suchen, weil ich euch nicht zu viel vorlesen will, sonst hängt ihr ab. Ich merke das. Ich sage es jetzt mal auswendig, weil ich ihn jetzt gerade nicht sehe. Wer sagt, dass er Gott liebt, den er nicht sieht, und hasst seinen Bruder, den er sieht, der ist nicht in der Wahrheit, der ist ein Lügner, der liebt nicht. Also die Leute, die sagen, oh, ich habe so gute Zeiten mit Gott und oh, ich bin Gott so begegnet und ich erlebe da so viel und alles. Und sie machen, das geht nämlich mir manchmal auch so, und sie machen ihre Tür von ihrem Zimmer auf und dann kommt die nächste Schwester um die Ecke und die will was und ich bin überhaupt nicht in der Stimmung jetzt, dass die was von mir will und dass ich was geben muss und schnauze sofort los. Dann war die stille Zeit vielleicht nicht ganz so gut oder ich muss zumindest noch mal drüber nachdenken, dass es auch Konsequenzen kriegt in meinem Leben. Also wer sagt, dass er eine super gute Beziehung zu Gott hat und kriegt es überhaupt nicht auf die Reihe mit seinem Nächsten, da muss dann irgendwie noch was passieren. Okay, seid ihr noch dabei? Okay, gut. Jetzt gehe ich mal zu meinen Notizen, ne? Das wisst ihr vielleicht alle schon, aber ich finde das eine wunderbare Entdeckung, dass Gott In der evangelischen Kirche heißt es von dem dreieinigen Gott. Wisst ihr das? Und in der katholischen spricht man vom Dreifaltigen, richtig. Und ich habe immer gedacht, das finde ich jetzt total interessant. Warum sagen die einen der Dreieinige, ich habe einen katholischen Hintergrund, bin in der evangelischen Marienschwesternschaft gelandet. Warum sagen die einen der Dreieinige Gott und die anderen der Dreifaltige Gott? Und ich denke, da ist ein ganz großes Geheimnis drin. Einheit und Vielfalt. Gott ist der, der ganz in Einheit ist, in seiner Wesenheit, der dreieinige Gott und gleichzeitig der dreifaltige Gott. Also unterschiedliche Personen, die in der Liebe ganz eins sind, aber die doch verschieden sind und sich auch in der Verschiedenheit stehen lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, sage ich mal, Vorbild oder Modell auch für uns, dass wir in der Einheit auch die Vielfalt stehen lassen können. Also wenn man uns sieht, dann denkt man vielleicht, wir sind alle ziemlich gleich. Stimmt aber nicht. Wir haben in unserer Schwesternschaft eine enorme Vielfalt. Wir sind sehr verschieden, gell, Christine? Ja, genau, merkt man. Wenn man zu uns kommt, merkt man das. Und trotzdem in Jesus Christus eins. Aber ich sage gleichzeitig, das ist nichts, was uns einfach zufällt, sondern das ist was, was man erringen und erstreben muss. Und Jesus hat das ja deutlich in seiner letzten Bitte gesagt. Er möchte, dass wir alle eins sind, dass die Welt daran erkennt, dass wir zu ihm gehören. Weil Gott, dieser Dreifaltige, auch der dreieinige Gott ist. Und in dieser Vielfalt doch ganz eins in der Liebe und Hingabe ist. Also ich habe schon gesagt, Gemeinschaft heißt auch geben und nehmen. Und ich habe gemerkt, dass manche können besser geben als nehmen. Das gibt es auch. Die können sich nicht beschenken lassen. Die fühlen sich schlecht, wenn sie etwas annehmen sollen, bekommen sollen. Und richtig schwierig wird es, wenn es um Hilfe geht. Manche Geschenke kann man gut annehmen, da ist das kein Problem. Aber wenn es darum geht, sich helfen zu lassen, dann ist das manchmal schwierig. Und Gemeinschaft heißt aber geben und nehmen. Man trägt einander, aber man wird auch getragen. Und das ist auch wichtig, dass man das weiß. Ich trage nicht nur Schwestern, sondern die müssen auch mich tragen und ertragen. Und ich ertrage auch nicht nur Schwestern, sondern die ertragen mich auch. Und wir geben uns da gegenseitig zu tragen, aber wir dürfen uns auch gegenseitig tragen. Aber das gehört beides sehr zusammen. Zur Gemeinschaft gehört es auch, dass wir einander vertrauen, dass wir die Würde des anderen erkennen, die Würde, die jedem Menschen innewohnt, weil jeder von Gott, wie ich schon gesagt habe, wunderbar geschaffen ist. Und auch ihn in seiner Andersartigkeit würdigen und annehmen und stehen lassen. Also es gibt Punkte bei uns, da werden wir, es gibt Menschen, die sind einem eher nah, ja, mit denen kann man irgendwie besser, wir würden sagen, da liegt man ganz schnell auf einer Linie, da braucht man gar nicht viel zu reden und man versteht sich trotzdem. Und dann gibt es solche, die sind einem total fremd. Die sind wesensmäßig so anders, dass das natürlich ein großes Konfliktpotenzial beinhaltet. Aber trotzdem können wir uns in Ehrfurcht und Liebe annehmen, stehen lassen und auch würdigen. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht, und da habe ich ja bei euch auch ganz viel falsch gemacht, als ihr angefragt habt, gell, Helen, habe mich ja dann auch entschuldigt, aber wo ich einfach aus einer kritischen Haltung heraus reagiert habe. Und wir sind als Deutsche, glaube ich, super gut im Kritisieren und sehr schlecht im Ermutigen. Und in der Bibel, wo wir ermahnen übersetzen, kann man oft auch das Wort ermutigen einsetzen. Und ich denke da, würde ich sagen, haben wir in unserer Gemeinschaft auch ein bisschen ein Manko. Ne? Wir ermahnen und kritisieren mehr, als dass wir vielleicht ermutigen. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, auch zu ermutigen. Also ich sage hiermit nochmal offiziell Entschuldigung, dass ich zu kritisch war. Aber dieses auch ein ganzes Stück Vorschussvertrauen. Jemand hat erzählt, das hat mich freigesetzt, Dinge anzufangen, zu tun, auszuprobieren, dass jemand, ein Leiter, der übergeordnet war, mir vertraut hat und gesagt hat, ja, mach das, ich traue dir zu, dass du das hinkriegst. Und ich, lieber nicht und mach es doch so oder so. Nee, wenn jemand da eine Idee hat, auch mal probieren lassen. Und ich weiß, ich bin ja jetzt mit im Vorstand, aber der vorherige Vorstand, die Schwester Karis, bei einer Sache, da habe ich gesagt, Schwester Karis, ich würde das jetzt gerne so und so machen. Und dann hat sie gesagt, ja. Und hat auch gesagt, hast du es so von allen Seiten angeguckt? Habe ich gesagt, ja, habe ich. Hat sie nur gesagt, es könnte an der Stelle schwierig werden. Aber wenn du denkst, probier es aus. Es war schwierig und es ist auch daneben gegangen. Aber das war in Ordnung. Sie hat mich das auch probieren lassen. Und ich glaube, wir müssen uns auch freigeben, Fehler machen zu dürfen. Und das nicht zu überdramatisieren, aber gleichzeitig dann auch zu sagen, ja, da lerne ich draus. Und auch zu sagen, ja, das war falsch. Also es gibt's ja auch, dass man dann so eine Kurve macht und sagt, das war gar nicht falsch, ich habe das ja eigentlich richtig gemacht und richtig gedacht, aber weil der andere so und so und ne, so, also dann war es man das natürlich nicht selber, sondern es war dann die Umstände oder der andere schuld. Aber dann wirklich auch, ich habe es ja dann so entschieden, ich musste dann sagen, ja, hätte ich das so gemacht, wie du es gesagt hast, wäre es besser gelaufen. War nicht richtig, war, aber ist okay, ist kein Drama. Also wir dürfen dazu stehen, wir sind deswegen nicht weniger geliebt. Sie hat mich dadurch in keinster Weise irgendwie, weiß ich auch nicht, abgelehnt oder gar nichts, nichts in der Richtung. Aber das zu lernen. Okay, ich sage jetzt mal noch so ein paar Stichpunkte nochmal als Schlagworte. Gemeinschaft ist im Prinzip von Gott gestiftet. Es geht von Gott aus. Er hat uns zuerst geliebt. Das ist auch sein Programm für uns. Gemeinschaft ist Programm Gottes für seine Menschenkinder. Also, ja. Sie ist von Gott gestiftet und sie wird auch von ihm erhalten. Und da, wo es in Gemeinschaft nicht klappt, und ich weiß nicht, wenn überhaupt noch geheiratet wird, aber die meisten oder ganz viele Ehen gehen ja auseinander, es ist total wichtig, in Beziehungen, in Zweierbeziehungen, aber auch in den größeren Lebensgemeinschaften, Kommunitäten, wie wir es haben, dass Jesus Christus, dass Gott mit seiner Liebe und mit seinem Versöhnungsopfer das Zentrum, die Mitte ist. Man staunt manchmal, dass wirklich auch Gemeinschaft gelingt, wo ein hoher Ethos da ist. Also wo vieles von dem, was ich gesagt habe, Vertrauen und Wertschätzung und so vielleicht schon in Leuten drin ist und diese Sehnsucht nach Gemeinschaft auch in der Weise recht gut gelebt wird. Ich wage trotzdem zu behaupten, dass es im ganz tiefsten Innersten diesen Herrn braucht, der uns Vergebung auch zuspricht, ganz persönlich. Man kann ja auch ohne Jesus in Vergebungsbereitschaft und in Versöhnung miteinander leben. Aber ich kann für mich nur persönlich sagen, ich brauche das auch, dass Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist jetzt wieder reingewaschen und dass ich mich nicht in der Weise anstrengen muss, selber richtig zu sein. Das kann ja auch eine Motivation sein in einer Gemeinschaft, dass es gut geht. Ich muss irgendwie richtig sein. Ich muss es allen recht machen, kann euch sagen, besonders in Leitung, es funktioniert nicht. Man kann es niemals allen recht machen. Und diesen Anspruch, den muss man loslassen. Wem man es recht machen sollte und versuchen sollte, ist Gott. Ne? Gott müssten wir eigentlich versuchen, es recht zu machen. Was nicht heißt, ich muss versuchen, vor ihm richtig zu sein. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Also es ihm recht machen heißt, ich möchte, Herr, deinen Willen tun. Ich möchte, dass du mir deinen Willen für mein Leben, für mich, für mein Reden, für mein Handeln, für mein Denken, für mein Fühlen, für alles offenbarst. Und in den Wegen, das steht nämlich in der Bibel, dass er die guten Werke für uns schon vorausgeplant hat. Die sind schon da, die wir tun sollen. Also er hat einen Plan für unser Leben, für jeden von uns. Und nicht nur den Grobschnitt, sondern er will uns eigentlich auf unserem Weg ganz nah begleiten und sagen, ja, jetzt mach mal den Schritt, und er weiß eigentlich, wie wir es tun sollen. Er lässt uns auch probieren, das stimmt auch. Aber er hat einen Weg für uns, und in diesen Plan hineinzukommen, das heißt jetzt für mich übersetzt, ich möchte es ihm recht machen, also ich möchte seinen Willen tun. Das heißt eben nicht, ich möchte richtig sein. Richtig bin ich nur dadurch, dass Jesus mich durch sein Blut reinwäscht. Das macht mich richtig, in biblischen Worten gerecht vor Gott. Also, Voraussetzung im Alltag für Gemeinschaft. Sie lebt von der Liebe und Hochachtung füreinander, habe ich schon gesagt. Eine Bibelstelle dazu, einer achte den anderen höher als sich selbst. Diese Annahme und Wertschätzung und Vorschussvertrauen schafft Freiraum zum Atmen, zum Leben, für ein gutes Miteinander. Gemeinschaft lebt von der Bereitschaft des Einzelnen, sich zu öffnen, also auch was preiszugeben. Und das bedeutet, dass ich mich aber auch gleichzeitig damit verletzbar mache. Wenn ich mich öffne, wenn ich etwas mehr von mir preisgebe, wenn ich mein Herz sozusagen zeige, wenn ich den Schutzpanzer zur Seite lege oder die Mauern runterbreche und wirklich etwas von mir selber persönlich offenbare, dann ist immer die Gefahr, da ist jetzt kein Schutzmantel mehr, dass jemand mal so richtig feste reinsticht ins Herz. Also die Leute, die uns am nächsten sind, die uns am liebsten sind, denen wir am meisten uns geoffenbart oder geöffnet haben, die können uns auch am tiefsten, am stärksten verletzen. Und ich würde immer sagen, trotzdem ist es wichtig, dass man sein Herz aufmacht und dass man sich auch verletzbar macht. Und wir werden verletzt werden. Aber Gott kann da auch wieder Heilung schenken. Es ist schlimmer, wenn das Herz eingemauert ist. Das Problem ist nämlich, in ein eingemauertes, zementiertes Herz, da geht nichts rein an Liebe und es geht auch nichts mehr raus. Das bedeutet, dass die Kommunikation, das Miteinander gestört ist. Also schafft, wenn ihr Gemeinschaft miteinander haben wollt, einen Raum der Liebe und Annahme, wo ihr eure Waffen, eure Schutzpanzer ablegen könnt, wo man sich ein Stückchen öffnen kann, wo man vielleicht auch verletzt wird oder ganz sicher auch verletzt wird, aber wo man dann auch den Weg wieder aufeinander zugeht und sich vergeben kann. Besser ein verwundetes Herz als ein kaltes, eingemauertes Herz, würde ich sagen. Gemeinschaft lebt von der Achtung des Einzelnen vor dem Geheimnis des Andersseins des Anderen, habe ich schon gesagt. Gemeinschaft lebt von der gegenseitigen Vergebung, von dem Wandel im Licht, von der Offenheit, auch von dem ehrlichen, authentischen Zugeständnis. Ja, so bin ich. Wir sind ja, merken wir in unserer Gemeinschaft, wir sind selber oft am meisten überrascht und entsetzt über Dinge, die so ans Licht kommen. Und ich sage euch, meine Schwester, der andere hat schon längst gemerkt, schon viel früher. Wenn ich dann sage, oh Mensch, ey, ich bin ja da an der Stelle wirklich, sagt er, ja, das hast du schon viel öfter gemacht. Ist schön, dass es dir jetzt mal auffällt, aber es ist, für die ist das überhaupt keine Überraschung. Aber das heißt auch nicht, dass sie mich weniger liebt. Sie kennt mich, so wie Gott kennt mich und er liebt mich. Und ich sage jetzt mal ganz akzentuiert, mit meinen Fehlern, trotz meiner Fehler. Das ist wunderbar. Er nimmt mich an, aber er lässt mich auch nicht so, wie ich bin, was ich gut finde. Jetzt eine Schwester, die war eine Zeit weg und als sie wiederkam, sagte die Schwester bei Tisch so zu ihr, oh, schön, dass du wieder da bist, und guckte sie an und hat gesagt, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und die Schwester sagt, ich hoffe doch. Ich sagte, ja genau, das ist gut. Also Veränderung ist auch wichtig. Gemeinschaft lebt von Kommunikation. Wir brauchen Kommunikation, wir brauchen den Austausch und wir brauchen es auch manchmal, dass wir uns erklären. Und dass wir sagen, ich sehe das von der Seite und manchmal merken wir vielleicht auch Reaktionen, wo wir selber überrascht sind, wie wir reagieren. Da habe ich bei mir gemerkt, das sind meistens Verletzungen, da sind Wunden und da kommt jemand und spricht genau da rein und dann denke ich, wenn ich es objektiv betrachte, dann merke ich, ich habe gar keinen Grund, ärgerlich oder verletzt oder schmollig oder so zu reagieren. Da lohnt es sich zu gucken, was ist der Grund und dann auch dem anderen zu sagen, du, das hat mich jetzt verletzt, was du gesagt hast. Dann kann der andere auch sagen, du, das habe ich so wirklich nicht gemeint und ich wiederhole auch nochmal, was ich gesagt habe. So habe ich es gesagt und so habe ich es gemeint. Ach so, ja, aber da bin ich empfindlich, weil. Und dann kommt man vielleicht darauf, was war da mal, dass ich an der Stelle so empfindlich reagiere. Ja, dann noch ein Wort zur Wahrhaftigkeit. Also in Johannes heißt es auch, lebt wahrhaftig in der Liebe. Und Liebe und Wahrheit gehören ganz existenziell zusammen. Die kann man nicht auseinander trennen. Heute wird das oft getrennt. Da ist alles, vieles wird unter dem Mantel der Liebe zusammengefasst. Und die Wahrheit bleibt dabei oft leider auf der Strecke. Und ein Pfarrer bei uns hat mal in einer Predigt gesagt, und das ist mir hängen geblieben, weil ich eben auch aus dem medizinischen Bereich komme, Liebe ohne Wahrheit ist ein süßes Gift. Liebe ohne Wahrheit ist ein süßes Gift. Wahrheit ohne Liebe Arznei, die tödlich trifft. Wahrheit ohne Liebe, Arznei, die tödlich trifft. Liebe ohne Wahrheit, süßes Gift. Wahrheit ohne Liebe, Arznei, die tödlich trifft. Also Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und ich glaube, ganz viel hängt davon ab, wie wir Wahrheiten transportieren, wie wir sie sagen, ob sie wirklich in der Liebe gesagt werden. Die Wahrheit einfach nur als Wahrheit zu sagen, ist ganz oft sehr verletzend. Also wir müssen gut überlegen, wann und wie wir die Wahrheit sagen, auch wenn wir da was als Wahrheit oder als richtig erkannt haben. Und jetzt vielleicht noch ein Satz. Es gibt ein ganz gutes Buch hier von Jean Vanier, das ist ja der Gründer der Arche-Gemeinschaften, wo Behinderte mit Nichtbehinderten zusammenleben. Es ist ein anspruchsvolles Buch, also die Wahrheiten, der Text, das, was da drin ist, das ist so dicht, das kann man nicht mal gerade so schnell durchlesen. Das ist jetzt das Buch von Schwester Christophora, ich werde es mir nochmal ausleihen, das ist überall angemarkert und angemalt, also es lohnt sich. Aber es ist, wie gesagt, ein anspruchsvolles Buch. Es heißt In Gemeinschaft leben, meine Erfahrungen. Sehr ehrlich, sehr grundlegend. Und ein ganz schönes Wort von Jean Vanier heißt, eine Gemeinschaft ist nicht einfach eine Gruppe von Menschen, die miteinander leben und einander lieben. Das ist ja schon total viel, ne? Oder? Also nochmal, eine Gemeinschaft ist nicht einfach eine Gruppe von Menschen, die miteinander leben und einander lieben. Also ich finde, das ist schon ganz schön viel, aber es ist nicht alles, sondern Gemeinschaft ist ein Ort der Erlösung. Gemeinschaft ist ein Ort der Erlösung, also wo etwas freigesetzt wird. Und in Gemeinschaften, wo man diese Freiheit des Geistes und die Freiheit der Liebe, die Freiheit zu sein, nicht mehr findet, nicht spürt, so eine Gemeinschaft ist gefährlich. Und das ist natürlich was, wo wir uns auch immer wieder prüfen müssen. Sind wir da im Miteinander auf dem richtigen Weg? Gemeinschaft kann ja auch immer, sage ich mal, totalitäre Züge annehmen, autoritär geführt sein. Und selbst wenn es keine autoritäre Führung in der Spitze gibt, kann Gemeinschaft trotzdem ein totalitäres System sein, wo alle irgendwie genau wissen, was zu tun ist und in Schemen hineingepresst werden. Aber das ist nicht, was wirklich Gemeinschaft ist. Und unser Vorbild kann eben immer wieder das sein, wenn ihr die Bibel lest, dann achtet mal genau drauf, was Jesus so sagt über die Beziehung zum Vater und zum Heiligen Geist. Ne? Da geht es immer darum, der eine verherrlicht den anderen und der eine ehrt den anderen und ich tue nichts, was ich als das, was ich den Vater tun sehe und der Vater hat die Autorität dem Sohn übergeben und ja, die sind immer, immer wieder so aufeinander bezogen, in ganzem Vertrauen, ganzer Liebe, ganzer Hingabe, ganzem Gehorsam, auch in ganzem Gehorsam. Aber einer sucht immer die Ehre des anderen. Also, vielleicht lest ihr eure Bibel jetzt ein bisschen anders. Und das war's jetzt mal so von mir. Das war ja schon reichlich, gell, oder? Okay. Amen, ja.